Angst tötet den Verstand, Dani. Dani?
Luan?
Also, bist du tot? Hast du Angst?
Ja, das war der Witz hierbei. Ich habe auf jeden Fall Angst, vor allem vor der heutigen Folge.
Vor dem heutigen Spotlight, unserer halben Folge, unserem Special, was wir immer donnerstags machen. Also ich ohne Willi, weil Willi hat keine Ahnung von Dune, Willi hat keine Ahnung von Kino, Willi hat keine Ahnung von guten Filmen.
Das klingt ein bisschen unfreundlich gegenüber Willi. Willi hat viel Ahnung von anderen Sachen. Wollen wir es vielleicht so formulieren?
Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen, von was, aber ja.
Okay.
Aber nein, wir...
Also, wir haben hier ein Spotlight und ich fürchte, es wird ein gar nicht mal so kurzes Spotlight.
Nee, ich habe das Spotlight hat auch den treffenden Titel, ist Dune unverfilmbar eigentlich? Oder ist Dune doch unverfilmbar? Das ist meine heutige These, meine heutige Frage an diese Folge. Denn wir reden natürlich über den neuen Denis Villeneuve-Film bei dem kanadisch-französischen Regisseur, der das bekannte Buch von Frank Herbert neu verfilmt hat nach David Lynch, Dune.
Und damit ja auch schon der zweite Teil, beziehungsweise, ja doch, der zweite Teil passt eigentlich. Es ist ja, die Geschichte Dune teilt ja Denis Villeneuve in mehrere Filme ein. Und das ist jetzt der zweite Teil von der Geschichte, der ja einfach direkt da ansetzt, wo der erste aufgehört hat.
Ja, das ist ja quasi das Buch. Er hat quasi das erste Buch in zwei Teile übernommen und jetzt ist halt natürlich noch die Frage, ob man Part 3, Children of Dune heißt es, glaube ich, das zweite Buch. Was ist denn heute los? Frank Herbert hat natürlich ein paar mehr Bücher zu Dune geschrieben und die Geschichte, die geht noch sehr ins Komische ab.
Man könnte also quasi ein Star Wars Filmuniversum aus Dune machen, wenn man es möchte.
Ja, der Christopher Nolan auch gesagt, er findet Dune Part 2 ist Empire's Strike Back. Also das Imperium schlägt zurück in Star Wars.
Ein Stück weit, ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen ein Spoiler-Luren. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal die Folge einteilen, meinst du nicht?
Ich will erstmal deinen Funfact für die heutige Folge hören. Das ist mir mein großes Rätsel, was du mir heute präsentierst, mein lieber Freund Dani.
Alles klar, ich habe einen Funfact dabei und ein Funfact natürlich zu etwas, was wir auch schon aus dem ersten Dune-Teil kennen. Sand. Und was alle Leute kennen, Sand fast, was natürlich alle Leute kennen werden, die die Bücher gelesen haben. Ich leider nicht. Und zwar die Sandwürmer. Die sind natürlich wahnsinnig cool und im Trailer kann man bereits sehen, auf denen kann man reiten. Ha? Was wirklich eins meiner Highlights ist. Die heißen nämlich auf der Sprache der Fremen Shai-Hulud oder auch Shaitan. Shaitan, das klingt ein bisschen wie Satan und bedeutet auch genau das, denn die sind quasi eine Art Gott, aber auch Teufel. Sie können quasi beides sein. Und die sind nicht nur eine Art... Oh, jetzt habe ich mein Mikro gerade berührt, das wird einen ganz komischen Knack geben. Mhm. Fangen wir mal an. Und sie sind aber nicht nur eine Art Phänomen des Wüstenplaneten Arrakis, sondern tatsächlich der Grund, warum Arrakis so aussieht, wie er halt eben aussieht, nämlich nur aus Wüste besteht. Die haben nämlich das gesamte Wasser von diesem Planeten quasi entfernt mit einer Technik namens Wasserabsorption. Und das am Ende ergab einen Wüstenplaneten, obwohl der genauso Wasser hatte wie zum Beispiel auch unsere Erde. Finde ich total, total crazy, dass die eigentlich der Grund dafür sind. Und ich mach noch mal einen weiteren, zwei zum Preis von einem. Diese Sandwürmer gibt es wirklich irgendwie. Es gibt nämlich die Shai-Huludia shurikeni. Das sind fossile Ringelwürmer. Also die wurden gefunden in fossiler Form, in Stein eingebacken quasi, eingepresst. Und zwar in Utah, in den USA. Sie sollen vor etwa 506 Millionen Jahren gelebt haben. Und der erste Teil von deren Namen, Shai-Huludia, geht auf Shai-Hulud, diese Sandwürmer, aus den Büchern von Frank Herbert eben zurück. Die wurden also nach den Büchern gefunden. Der zweite, Shurikeni, bezieht sich auf die Shuriken. Das sind diese japanischen Wurfsterne. Und die Entdecker von diesen fossilen Teilen fanden anscheinend, dass diese Ringelwürmer sind es anscheinend, auch eine Ähnlichkeit mit Wurfsternen hatten. Also nicht nur mit den Sandwürmern von Dune, sondern auch mit Wurfsternen. Und ich muss es als allernächstes Bilder davon googeln, weil ich habe keine Ahnung, wie die aussehen sollen. Du bist sprachlos, was?
Ach so, sorry, ich war gerade bei Edeka, hab mir ein paar Gummiwürmer gekauft, ja, bin auch da. Den Witz musste ich gerade bringen. Nee, was ich halt weiß noch von den Würmern her, dass die ja auch, wenn die, also, dass die halt durch Wasser auch sterben. Deswegen ist ja auf Dune kein Wasser.
Richtig. Aber die, also die Vorgängerversion von diesen Würmern, die haben tatsächlich im Wasser teilweise auch gelebt und eben dieses Wasser am Ende irgendwie absorbiert, wie auch immer das funktionieren soll, und dann eben eine Wüste daraus gebildet. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht genau, wie das klappt, aber die können, oder die Vorgängerversion davon konnten etwas mit Wasser anstellen, dass sie eben dieses Wasser weggegangen ist.
Aufgesaugt.
Wahrscheinlich getrunken.
Mit dem Strohhalm. Mit einem sehr, 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 sehr großen.
Papierstrohhalm. Plastik ist verboten.
Bambus.
Bambusstrohhalm.
Ja. Ach, die Würmer.
Ich hab gehört, du hast auch noch mal einen Funfact dabei.
Hab ich? Scheiße.
Okay, ja, natürlich. Geht er auch um Sandwürmer?
Ja, Regenwürmer, nein. Ich weiß ja noch, dass Dune war ja einmal von David Lynch ja verfilmt.
Mhm.
Frag mich nicht mehr wann, ich hab's komplett vergessen. Aber es gab ja noch mal eine Version von dem französischen Regisseur Alejandro Jodorowsky. Ich weiß nicht, ob du seine Filme kennst, El Topo und Der Heilige Berg.
Nee, die sagen mir nichts.
Also in Frankreich sind das echte Kultklassiker. Es sind sehr wilde, sehr merkwürdige Filme. Und er wollte damals auch Dune verfilmen. Und daraus ist nie was geworden, einmal aus Budgetgründen. Er wollte nämlich Salvador Dali haben als den Imperator dieser Welt.
Nein.
Er wollte Orson Welles haben als den Harkonnen-Baron.
Das passt viel zu gut gerade.
Pink Floyd sollte die Musik spielen. es war wirklich wild. H.R. Giga hat irgendwie auch die Harkonnen-Sachen designt, die später Denis Villeneuve auch im zweiten Teil ein bisschen adaptiert hat.
Wer hat die designt?
H.R. Giga, das ist so ein Comic-Zeichner gewesen, so ins Futuristische reingehen und sowas.
Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wer es ist, okay.
Also es war ein wildes Projekt, es gibt so ein riesiges Buch, was Jodorowsky daraus noch mit den ganzen Zeichnungen gemacht hat. Es sollte so wild sein einfach. Es sollte zum Beispiel so eine Anfangsszene geben, wo es in den Weltraum reingeht, wo man so Piraten sehen kann, wie sie gerade so einen Spice-Container, also mit diesem Gewürz, was ja auf dem Planeten Arrakis ja ausgefarmt wird, was ja von den Würmern auch entsteht.
Ja.
Also so richtig, es war richtig wild, was da alles rein sollte. Und auch heute die Leute, Salvador Dali sollte pro Minute bezahlt werden. 100.000 pro Minute.
100.000 pro Minute?
Ja.
Also pro Filmminute.
Pro Filmminute. Erst wollte er pro Stunde haben als Auftritt, dann haben sie aber gemeint, später ein bisschen Clou, weil er nur 5 Minuten im Film insgesamt auftreten soll. Er kriegt für jede Minute, wo er im Film auftritt, 100.000. Und Orson Welles sollte den Koch kriegen, wo er immer jeden Tag ist. Das sollte auch noch sehr viel Geld verschlingen. Also es war wirklich ein sehr, sehr wildes Projekt. Aber es gibt aber, ich verlinke die Doku mal in der Podcast-Beschreibung. Es gibt von Arte hat die Doku wieder auf ihren YouTube-Kanal wieder reingeholt. Die geht etwa 90 Minuten und die ist so geil einfach nur. Wenn man einfach diesen Wertegang von Jodorowsky sieht, wie er dieses wahnsinnige Filmprojekt ins Laufen bringen wollte. Es ist so verrückt.
Die muss ich mir dringend mal geben, glaube ich. Das klingt so verrückt. Auch diese Leute, die er da versammelt hat.
Am meisten Salvador Dali hat er mit, hat er, also ja. Die sind in ein Hotel, der wollte unbedingt Salvador Dali. Da sind die in dieses Hotel reingegangen und er hat so eine Tarotkarte ausgeschnitten mit dem hängenden Mann. Und hat dann darauf geschrieben so, ich will gerne mit dir über einen Film reden. Ich möchte dich gerne in diesen Film dabei haben. Er hat ihn einfach diese Tarotkarte in den halt reingeworfen und das fand halt Salvador Dali so genial, so lustig, dass er halt später halt mit beim Film mitmachen wollte.
Unglaublich. Der hätte den Imperator spielen sollen, richtig?
Ja, den großen Imperator.
Spannend.
Das ist so okay. Geil.
Aber wirklich, Salvador Dali, Orson Welles, das sind ja zwei absolute Größen in der Kunst- und Kulturbranche, aber halt auch zwei super, super exzentrische Menschen.
Da ist noch Pink Floyd, die noch die Musik vom Haus Atreides noch spielen sollten.
Das klingt so cool.
Und der ist unser Jodorowsky, das wird selber. Die sind dann in die Abbey Road reingegangen, wo die gespielt haben. Die haben gerade Big Macs und so gegessen, Pink Floyd. Und hat die dann so angeschnauzt, sodass die doch mal ein bisschen, das wird hier ein riesiges Filmprojekt, das wird die ganze Menschheit umwerfen. So. Und die haben die ganze Zeit nur so gegessen. Und irgendwann ist dann halt Jodorowsky halt so richtig ausgerastet und dann haben die dann ihm auch zugehört. Also wie er es erzählt, ist auch richtig genial.
Das klingt ein bisschen so nach Grundschule für mich.
Was?
Naja, die Musiker machen quasi gar nichts, die essen einfach nur und irgendwann rastet der Regisseur aus und dann beachten sie ihn.
Ja.
Es klingt ein bisschen so. Wirklich wie
er wollte sie ja unbedingt haben, er wollte ja unbedingt, dass Pink Floyd die Musik spielt.
Boah, Ich glaube, so langsam verstehe ich, warum dieser Film gescheitert sein
könnte. Ja, Mick Jagger hat auch eine Rolle bekommen. Aber ich weiß nicht mehr, welche.
Ja. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen.
Geiles Projekt.
Was ein Projekt.
Ja, und dann hat ja David Lynch das Projekt übernommen, das ja dermaßen gegen die Wand gefallen ist, dass er sich, glaube ich, auch von dem Werk auch distanziert von dem Film.
Ja, hat er.
Und dann dann ist Denis Villeneuve gekommen und hat diesen Film so als Lebenstraum die ganze Zeit gehabt. Und das merkt man ja vor allem daran, dass er halt so angefangen hat mit Enemy, mit Prisoners, dann Sicario, immer halt so leichte Filme gemacht, so, aber die halt auch sehr schwer sind, also halt jetzt keine großen Blockbuster.
Leichte Filme?
Ja, ich meine, so, es sind keine großen Blockbuster, keine, also.
Ja, das sind eher einfachere Produktionen gewesen, ja, eher kleinere Geschichten.
Kleinere Geschichten, aber starke Filme, ich glaube, von seinen
Superfilme.
Filmen sind auch, glaube ich, drei meiner Top 100 meiner Lieblingsfilme dabei. Arrival, Sicario und auch Blade Runner. Und Prisoners vielleicht auch noch. Aber Denis Villeneuve hat immer Dune verfilmt als Kind. Und hat deswegen dann auch später halt Arrival und Blade Runner 2049 gemacht, halt um in dieses Sci-Fi-Genre reinzukommen. Und hat es dann endlich 2021 dann geschafft, den ersten Teil des Buches zu verfilmen, nämlich Dune Part 1. Und jetzt halt seit einer Woche ist jetzt auch Dune Part 2 draußen. Auch wird auch Star besetzt, wie es nur geht.
Das stimmt. Möchtest du vielleicht, bevor wir über den neuen Film mal quatschen, möchtest du währenddessen einfach mal den alten kurz mal rekapitulieren? Weil ich muss gestehen, ich hab schon wieder ein bisschen was vergessen davon.
Den ersten?
Ja.
Oder den von David Lynch?
Nein. Ich glaube, das wäre natürlich auch spannend, aber ich glaube, dann geht die Folge in eine ganz, ganz andere Richtung nochmal. Den ersten, also in Dune Part 1.
Also es geht ja ein bisschen um die Geschichte von Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet. Den kennt man ja aus, boah, wo kennt man denn Timothy Chalamet her? Sag mal,
nimm mal einen Film. Call Me By Your Name, Beautiful Boy, ich glaube, einen Durchbruch hatte er in Interstellar.
Stimmt, dachte, das ist hat er den Sohn dort gespielt.
Genau. Was hat er denn noch gemacht jetzt? Ach, den Kannibalen-Thriller.
Bones in All.
Nino. Genau. Der war auch recht bekannt.
Ja, genau. Es geht also um die Geschichte von Paul Atreides, Sohn der Familie, des Hauses Atreides. Es gibt nämlich ja drei Häuser. Der Atreides, der Herr Colin und der. Die fangen mit S an. Sadukan. Ich glaube, sie sind die. Genau, und okay. Da ist halt, Mutter ist Rebecca Ferguson, Vater ist Oscar Isaac in einer tollen, krassen Rolle. Und die haben halt ihren Planeten und werden dann später auf den Planeten Arrakis gesendet, da wo die Spice-Produktion ist. Und da sollen die halt das Spice abbauen. Das ist halt,
und die sind die Machthaber von diesem Planeten.
Genau. Und dieses Spice ist halt so eine Art Droge, das kann man auch so sagen, mit dem halt Raumfahren möglich ist. Weil es gibt in dieser Welt keine Computer. Es gab mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gab mal so einen Aufstand der Maschinen und dann wurde es verboten, Roboter und Computer zu bauen. Und deswegen gibt es keine. Deswegen gibt es Menschen, die als Supercomputer dienen, durch das Spice auch, und die Raumfahrergilde, die halt so eine Art Fischmenschen sind. In David Lynch sieht man so eine Figur mal. Die werden halt so in Kapseln so eingeschlossen und die sind dann halt in der Lage, halt Raumfahren möglich zu machen. Die Bücher sind sehr komplex.
Okay, nochmal zum Film zurück. Also die Atreides kommen auf den Planeten Arrakis.
Genau.
Um da was zu machen.
Um das Spice abzubauen. Und der Planet hat ja früher den Harkonnen gehört, dem anderen Haus, quasi die Bösewichte des Films. Und im Laufe des Films ist es halt so, dass die Harkonnen planen, das Haus Atreides alle umzubringen. Also Vater, Mutter, Sohn, alle, die halt dazugehören. Und greifen halt den Planeten an, um halt den Spice-Produktion wieder zurückbekommen. Und dabei stirbt Oscar Isaac, also der Vater von Paul Atreides, Leto Atreides. Aber
der Machthaber von Arrakis.
Genau, und die Mutter und der Sohn flüchten halt in die Wüste, beziehungsweise werden dort ausgesetzt, flüchten dann zu den Fremen, das ist das Volk auf Arrakis, die halt im Wüstensand leben und lernen da jetzt dann so quasi die Gebräuche der Fremen und versuchen, Stellan Skarsgård, den Baron der Harkonnen, halt umzubringen.
Genau, das ist dann. Jetzt gehst du aber schon tatsächlich in den zweiten Film eigentlich über.
Ich habe mitbekommen aus dem Interview, dass Denis Villeneuve eigentlich die Schere früher angesetzt hat. Eigentlich sollte dieser Anfangsteil vom zweiten Teil, wie sie quasi Unterschlupf finden, schon noch im ersten Teil kommen. Er hat ein bisschen früher Schluss gemacht.
Das kann ich gut verstehen, weil das wäre ein wahnsinnig langer erster Teil geworden.
Ja. Das ist auch mein Kritikpunkt damals im ersten Teil gewesen, dass er irgendwann nicht aufgehört hat. Er ging dann halt immer weiter.
Nee, das verstehe ich. Das ist ein legitimer Kritikpunkt, ja. Ich glaube, was ich hier noch hinzufügen würde, ist eben, dass diese Bezugspunkte zu den Fremen bereits da sind, weil auch die Fremen, dass es bei denen eine Erfahrung gibt, dass eben eine Art Retter, ein
der Messias. Ist der genau, Messias. Weil es wird dann später auch noch um den Heiligen Krieg geredet. Frank Herberts Buch ist quasi schon sehr religiös angehaucht. Dass es halt um heilige Kriege geht, um den Messias, der alle erlösen wird.
Genau, und diese Messias-Figur spielt auch schon im ersten Teil eine Rolle, kommt aber nochmal mehr im zweiten jetzt zu Trage. Und es gibt auch schon im ersten Teil so die Vermutung, die so leise geäußert wird, dass ja vielleicht Paul Atreides genau dieser Messias sein könnte. Und da setzt jetzt eigentlich auch dieser zweite Teil wieder an. Wollen wir gleich mit dem weitermachen, Luan? Oder möchtest du nochmal
ein bisschen... Ich will noch was sagen, weil du das gerade mit dem Thema Messias angeredet hast. Es ist es wird ja gesagt, dass Paul ja der Prophet ist, der sie ja dann alle in das grüne Dune zurückbringt, was du ja schon mal angekündigt hast. Dass der Planet früher mal grün war, das ist jetzt kein so großer Spoiler. Das wird halt sehr offensichtlich, weil es gibt am Ende des ersten Teils so einen Kampf, den Paul eigentlich verlieren muss, sollte, es aber nicht tut. Er gewinnt diesen Kampf und wird deswegen dann auch zum falschen Propheten. Es wird halt immer sehr gerne angesehen, dass es war so die Kritik im ersten Teil, das ist ja alles wie Star Wars, hier mit Anakin Skywalker und so. Das ist eigentlich falsch, weil Frank Herberts Buch war eher da als Star Wars. Star Wars hat sich eher ein bisschen von Dune bedient. Ja, kann man so quasi sagen, dass halt Paul Atreides eigentlich Anakin Skywalker ist aus Star Wars.
Das wäre jetzt aber auch eine gute Überschrift für die Folge.
Was?
Paul Atreides ist Anakin Skywalker.
Das kann er verstehen.
Okay.
Das kann er verstehen. Das verstehen nur wir hier in dieser Folge, gerade in dieser einen Minute.
Okay.
Ja. Ey, wie findest du eigentlich Timothy Chalamet als Paul Atreides? Wie fandest du eigentlich normal den Cast, also auch mit Oscar Isaac, mit Josh Brolin, Stellan Skarsgård?
Aus dem ersten Teil meinst du jetzt?
Allgemein.
Allgemein. Den Cast insgesamt fand ich gut, aber halt auch recht beeinflusst davon, welche Schauspieler jetzt gerade so eine Art in sind, wenn man das so nennen möchte.
Wo war dann Pedro Pascal?
Pedro Pascal fehlt, das stimmt. Aber ey, ja, Oscar Isaac, super in. Timothy Chalamet ist der Shootingstar gerade. Zendaya, die wir noch gar nicht genannt haben.
Die ja dann im zweiten Teil eine größere Rolle bekommt. Obwohl sie, glaube ich, im ersten Teil sehr viel in den Trailern zu sehen war.
Sie war sehr viel in den Trailern zu sehen und sehr wenig im Film. Ja. Und die spielt Chani, die ist bei den Fremen dabei.
Die ist eine Fremen.
Sie ist eine Fremen, genau. Eben als Kämpferin unter anderem, und auch sie, also es ist sehr, sehr im Sinne der Zeit, dieser Film. Und es sind genau die Personen dabei, die man quasi dabei haben möchte, damit der Film gut ankommt. War so ein bisschen mein Gedanke. Und die Performances sind durch die Bank solide, fand ich. Ich fand, dabei ist nichts dabei, was so wahnsinnig herausgestochen ist. Nichts, was mich wirklich enttäuscht hätte. Andererseits aber auch, es gab jetzt nie so die riesen Charakterentwicklungen, die jetzt eine super Performance beflügelt hätten.
Ich fand Oscar Isaac sehr stark in seiner Rolle als Leto Atreides, ehrlich gesagt.
Er war recht zurückhaltend und sehr, sehr stoisch ein Stück weit auch. Und ich fand das auch gut. Also ich fand, das hat so ein bisschen das Ganze nochmal geerdet.
Ja, das wirst du auch gleich nachher merken in meiner Kritik zum zweiten Teil, weil ich fand den zweiten Teil jetzt nicht sehr stark. Das ist zum Beispiel ein meiner Punkte, dass zum Beispiel Oscar Isaacs Gravitas, die hat gefehlt im zweiten Teil. Du hast gemerkt, dass Oscar Isaac ist nicht mehr da und da hat was gefehlt. Und Timothy Chalamet als Oberhaupt der Atreides ist dann... Das hat für mich nicht funktioniert. Ich mochte... Timothy Chalamet hat die Rolle zwar gut rübergebracht, aber... Ich mochte ihn im ersten Teil nicht so sehr und als Hauptfigur schwierig.
Mhm. Okay, vielleicht sollten wir, um das mal aufzudröseln, erst noch mal über den Plot des zweiten Films reden, oder?
Ich würde damit, glaube ich, lieber doch schon in den Spoiler-Part reingehen.
Ja?
Ja, ich möchte jetzt gern doch schon einen starken Punkt angreifen,
okay,
den ich mochte.
Dann?
Und ihr hattet jetzt eine Woche Zeit, den zweiten Teil anzuschauen. Also
Genau, aber dann können wir auch mal ab hier sagen, dass wir ab hier jetzt spoilern werden.
Boah, ich fand den Film so scheiße. Ich habe eine 5 von 10 gegeben auf Letterboxd. Ehrliche Meinung.
Das war jetzt sehr viel direkter, als ich dachte. Das war dein starker Punkt?
Nein, mein starker Punkt ist, okay, dass Timothée Chalamet und Rebecca Ferguson so einen Drift in ihren Figuren herlegen, dass ich glaube wirklich nach einer Stunde im Film mich gefragt habe, so, wohin geht die Handlung jetzt? Mich hat die Handlung nach einer Stunde, der Film geht 2,5 Stunden, verloren. Ich saß da nur noch, dann ja, hab dann nur noch gedacht, so, was passiert jetzt? Was wollt ihr jetzt mit mir machen? Ich mag euch nicht mehr. Ihr seid merkwürdig geworden. Ihr seid nicht mehr so wie im ersten Teil. Ich will das nicht mehr sehen.
Das ist lustig. Ich muss gerade dran denken, wir haben uns ja schon, jetzt abseits von diesem Podcast hier, einige Mal über Filme unterhalten und wir hatten oftmals sehr verschiedene Kritikpunkte. In dem Fall stimme ich dir leider sehr zu, jedoch wieder mit einem Aber. Zu dem Aber möchte ich, glaube ich, noch ein bisschen später erst
kommen. Ich habe es am Sonntag in der Folge gesagt, wenn du ein Aber sagst, so als nächstes, ja, ist die ganze Geschichte davor eigentlich komplett erlogen und eigentlich auch irrelevant.
Nein. Du hast vollkommen recht. Also dieser Twist in den Personen und diese 180-Grad-Wende, die die eigentlich vom Charakter her durchmachen.
Das Problem ist ja, das ist ja im Buch ja auch so. Das ist ja im Buch ja auch so. Das ist halt das Problem. Also, dass Dennis Villeneuve nicht gemeint hat, so, jetzt machen wir diesen Twist, dass Paul jetzt wirklich zum Messias wird und Rebecca Ferguson einfach so kontrollsüchtig wird, weil die ist halt Benedikt Gesserin, das sind ja die mit den Religionen und so, die in allen Welten zur Religion so verteilen, von dem Messias, der alles bringt und so. Und halt die Politik sehr leiten. Das ist ja im Buch ja auch so.
Genau, die Bene Gesserit, muss man aber auch dazu sagen, die handeln ja im Sinne des Imperators.
Nein.
Die sind ja...
Nein. Du denkst, ja, aber sie tun ja auch den Imperator ja auch leiten. Eigentlich sind sie ja quasi, wie will man das so am besten beschreiben, sie kontrollieren die Politik. Also sie haben quasi die Fäden in der Hand.
Es ist eine Machtposition, ja, die halt verbunden ist mit der des Imperators.
Ja.
Und die gegenseitig geben sich eigentlich Macht, seien wir ehrlich. Deswegen ist das schon eine ähnliche Richtung, aus der die beiden Seiten hier kommen. Was halt eben auch bedeutet, dass diese Bene Gesserit durchaus eine Agenda haben. Und das ist nicht einfach so, dass die hier eine Art neutrale, gottheitliche Geschichte haben, so die erschaffen was und gucken dann, was wird. Sondern die leiten das Ganze auch und die sagen sich dann auch, ach, das hier wäre gerade geschickt und für mehr Macht können wir auch das hier machen. Die sind durchaus da beeinflusst und haben durchaus eine starke Meinung, was jetzt als nächstes passieren sollte und bringen dann auch Leute dazu, das zu machen.
Christopher Walken spielt ja den Imperator.
Genau.
Was gut besetzt war, nur die Rolle war einfach viel zu klein, um sie auszuleben.
Ja, dafür hat Christopher Walken aber einen tollen Job gemacht.
Ja, er hat halt nichts zu tun gehabt, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich habe ihn durchaus diese Rolle abgekauft, die das Menschen mit viel Macht, der vielleicht doch gar nicht mal so viel Macht hat eigentlich.
Er hat ja quasi ja auch den Auftrag gegeben, das Haus Atreides zu töten, auszulöschen.
Ja.
Und
hat er.
Ich habe nie verstanden, was Paul Walken, also der Imperator im Film, zu tun gehabt hat. Weil, ja wirklich, er war einfach nur da. Siehst du, das ist dieses Salvador Dali-Ding. Die 5 Minuten war ja da, aber es war eigentlich für nichts. Und ich habe auch nicht verstanden, warum er überhaupt das Haus Atreides getötet hat. Wenn ja die Bene Gesserin ja auch irgendwie ein bisschen die Zukunft sehen können und auch ein bisschen Vorwissen haben. Da hätten die doch wissen können, was passiert. Also
ich glaube, die Bene Gesserit können ein Stück weit in die Zukunft sehen, aber sie können vor allem verschiedene Versionen der Zukunft sehen. Und Geschichten wie Zufall spielen da ja auch immer mit rein. Also die sehen nicht einfach, was jetzt faktisch passiert, sondern was alles so passieren kann. Das ist also ein bisschen ein erweitertes Wissen quasi. Und deswegen, ich glaub nicht, dass sie wirklich so viel Macht und Können haben.
Ich fand es halt so komisch, weil im ersten Teil, es gibt da dieses eine Gespräch von einer von den Bene Gesserinnen und mit Stellan Skarsgård als dem Baron, ja, zu dem ich auch gleich nochmal kommen will, weil da gibt es auch ein großer Kritikpunkt. Da erzählt er sie ja ihm, dass ja, sie das Haus angreifen können und so, bla bla bla, aber sie sollen halt Rebecca Ferguson, also Lady Jessica und Paul, also Timothée Chalamet, ja verschonen, dass die beiden nicht sterben. Und da denke ich mir ja auch so, okay, ja, dann überleben die ja. Also passiert es ja alles, was passiert ist. Also warum musste das Haus angegriffen werden, wenn eh es egal ist? Wollten, das ist mir halt nicht so klar geworden, also so im Nachhinein ja ein bisschen, aber wollten die Bene Gesserinnen, dass es einen Heiligen Krieg geben wird? Das ist jetzt nur Mutmaßung, das ist eine Theorie.
Ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Plan ist. Ich habe aber auch eine andere Vermutung.
Okay.
Dass eben diese ganze Messias-Legende, das wird ja auch aufgelöst, haben ja auch die Bene Gesserit in die Welt gesetzt.
Mhm.
Sagen wir so, sie haben es verbreitet. Ob sie es wirklich jetzt erfunden haben, weiß ich nicht genau. Sie haben es auf jeden Fall verbreitet.
Also wie im Film erklärt wurde, es war so eine Verbreitung, um halt Kontrolle zu bekommen.
Genau, das ist eine Kontrollgeschichte. Kurzum, das ist eine Kontrollgeschichte, vor allem über Spice. Was ja am Ende des Tages quasi das Spice ist, Macht. Mehr oder weniger.
Ja. Wenn du das Spice hast, kontrollierst du ja den Weltraum und alles andere.
Genau. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit war, für sie quasi eine Person auf den Planeten Arrakis, wo es Spice eben gibt, zu bringen, die Fremen ein Stück weit kontrolliert. Die Fremen denken, oh mein Gott, da ist mein Messias, ich werde der Person blind vertrauen. Währenddessen arbeitet diese Person oder handelt eigentlich im Sinne der Fremen, des Imperators, nicht der Fremen, sag ich schon, na, wie heißen die gottheitlichen Damen? Ich hab's gerade vergessen.
Die Bene Gesserinnen.
Bene Gesserit, danke. Im Sinne, diese Person handelt eigentlich im Sinne der Bene Gesserit, vielleicht des Imperators auch, und ist gar nicht wirklich eine Art Messias für die Fremen, gar nicht wirklich gut und handelt nicht wirklich in deren Sinne eigentlich. Ist so meine These.
Ich fand's halt merkwürdig. Also wenn es halt wirklich so war, dann wäre es schön gewesen, wenn es erklärt worden wäre. Also Exposition ist ja nichts Schlimmes, aber der Film hat mir so sehr, die zweite Handlung ist so sehr gewascht, meiner Meinung nach, obwohl es 2,5 Stunden waren, dass ich halt so viel, Dennis Villeneuve hätte einfach das erste Buch in 3 Teile aufsplitten sollen und nicht in 2. Weil ich habe von den Fremen nichts gelernt. Stellan Skarsgård als Baron kam mir viel zu kurz. Dafür ist Rebecca Ferguson viel zu stark gewesen in ihrer Rolle. Josh Brolin kommt irgendwann zurück, was mir nicht erklärt worden ist. Und die Liebe zwischen Timothée Chalamet und Zendaya, das ging ja so schnell. Ich habe zwischen denen keine Beziehung erkannt.
Ich fand auch. Also ich muss auch sagen, welchen Teil der Story, wie viel Platz gegeben wurde, verstehe ich nicht wirklich.
Nee.
Zum Beispiel wurde eigentlich dieser ganzen Geschichte, dass Paul Atreides und seine Mutter Jessica sich bei den Fremen einleben, die Gewohnheiten annehmen, Paul lernt es zu kämpfen, das Sandlaufen und so weiter. Dem wird wie viel gegeben? 1 Stunde? 1,5? Das war eine wahnsinnig lange Montage eigentlich. Weil es ging einfach immer nur in eine Richtung. Er lernt das, er lernt das, er lernt das, er lernt das. Er hat einen Erfolgsmoment, er hat den nächsten Erfolgsmoment, den nächsten. Leute haben mehr Vertrauen zu ihm. Es ist alles positiv. Und das hätte man so viel schneller erzählen können.
Na, in der Zeit sollte ja auch ein bisschen erklärt werden, wie ja Zendaya ihn ja anfängt zu lieben. Durch den soll ja eine Beziehung entstehen. Und das Javier Bardem ist, wie hieß er denn nochmal?
Skilgar.
Ja, in ihm ja den Messias sieht.
Ja.
Weil er kommt ja aus dem Süden, das ist ja, der Kontinent ist ja in 2 Teile geteilt, Norden und Süden, und der Süden ist quasi unbewohnbar, aber da leben halt sehr viele Fremen, die halt schon sehr, sehr gläubig sind. Und da kommt er ja her und denkt ja wirklich, dass Paul jetzt der Messias wird. Der Muhadib.
Genau. Das hätte man aber auch, finde ich, anders machen können. Also, das sind definitiv wichtige Geschichten. Das aber dann in dieser Geschichte zu verpacken, dass einfach Paul und Jessica sich einleben, fand ich ein Stück weit sinnvoll.
Ja, Jessica hat sich ja nicht
eingelebt. Aber die stimmt, hat sich nicht.
Jessica
wirklich.
Wollte dann zur Mutter der Fremen.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann hat sie dann ihren krassen Werdegang ja bekommen, um so, also die, ich weiß nicht, die wurde so richtig kontrollsüchtig und wollte ja alle jetzt bekehren.
Ich muss aber sagen, wirklich, der erste Teil der Story hat für mich etwas gehabt von so einer schnulzigen Geschichte eigentlich. Dass irgendwie alles einfach, ja, gut funktioniert. Alles ist super, es gibt keine großen Konflikte, alle finden das hier cool, was hier passiert. Der Hauptperson geht's prächtig. Ich fand das irgendwie ein bisschen ja, fast schon kitschig, ein Stück weit.
Ich fand es zu lange einfach, weil ich weiß noch, im ersten Teil, das war viel, viel kompakter und da wurde mir auch immer mal auch gezeigt, wie es gerade in Harkonnen geht, wie es Stellan Skarsgård und Dave Bautista es gerade geht. Und ich muss sagen, ich hatte im ersten Teil, dachte ich wirklich so, Stellan Skarsgård als Baron der Harkonnen, starker Charakter, sehr furchteinflößend, sehr die Strippen ziehen. Im zweiten Teil dachte ich so, da ist klein Fetty Opie in seinem Schwebesessel, kriegt keine Screentime wahrlich und ja, ist irgendwie gefühlt zu einer Randfigur geworden und das als starker Antagonist im ersten Teil.
Genau.
Was ich sehr schade fand.
Der zweite Teil hat generell ein starkes Antagonistenproblem. Denn den gibt's eigentlich nicht so wirklich.
Nein.
Also es sind ein Stück weit die Harkonnen und es ist natürlich ein Stück weit auch der Baron Stellan Skarsgård und dessen Neffe Austin Butler.
Muss ich wirklich mal gerade sagen. Austin Butler. Letztes Jahr hat er Elvis gespielt.
Ja.
Und jetzt ist er irgendwie der Bruder, der Neffe, also keine Ahnung, er gehört zur Familie der Harkonnen. Sehr verrückt, aber sehr geil. Ich fand ihn richtig gut, Austin Butler. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wo ja Stellan Skarsgård und er sich kurz küssen. Gibt ja noch diesen zweiten Kuss in dieser gleichen Szene. Die war improvisiert.
Wirklich?
Ja, der zweite Kuss war improvisiert. Also eigentlich hatte nur Stellan Skarsgård kurz halt sein Sohn, Neffen, was weiß ich, küssen, also Austin Butler. Ja. Und dann kommt Austin Butler, schnappt den sich nochmal zurück und küsst ihn nochmal. Das fand ich richtig geil, weil das war, also du siehst auch so ein bisschen kurz diesen Moment der Ungläubigkeit von Stellan Skarsgård in der Szene, wo er sich auch so denkt, so, was ist jetzt passiert? Steht gar nicht im Drehbuch.
Aber es passt eigentlich sehr gut. Es verdeutlicht sehr gut diesen Umschwung in der Macht, also diese Machtposition, die sich verändert innerhalb der Harkonnen. Weil es auch ein Stück weit so wirkt, als würde eben ist der Sohn oder der Neffe eigentlich?
Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich weiß, Dave Bautista also und Austin Butler waren im Film Brüder. Das habe ich mir gemerkt. Aber ich glaube, es ist der Neffe, weil es ist ja dieser Kampf in dieser Arena auf dem Planeten Harkonnen, der schön in Schwarz-Weiß gedreht worden ist, weil es gibt auf diesem Planeten eine schwarze Sonne, wo alles, wo halt da Licht hinfällt, schwarz-weiß wird, aber in den Räumen ist halt Farbe zu sehen, was so richtig coole Kontraste bildet. Und da sagt dann Stellan Skarsgård auch so, das Geburtstag meines Neffens. Ich glaube, es war der Neffe.
Okay, danke, es ist der Neffe. Aber ich finde auch, die Harkonnen verlieren hier ganz viel an Macht. Also Stellan Skarsgård ist zur Nebenfigur degradiert worden.
Zur Rand. Nicht mehr Nebenfigur, genau, es ist die Randfigur.
Der hat gar nichts mehr wirklich zu tun. Und dann hast du aber diesen Neffen aus den Butler, der als Psycho dargestellt wird und als guter Kämpfer. Das sind zwei Geschichten, die natürlich ein bisschen Druck produzieren, auf Paul zum Beispiel, am Ende aber gar nichts wirklich bedeuten. Also es gibt keinerlei Konsequenz daraus, dass der ziemlich verrückte Sachen macht und dass er sehr gut kämpfen kann. Und das wird aber niemals wirklich zu einem Ding, was hier wirklich eine Geschichte vorantreibt. Das ist aber ein Job eines Antagonisten. Und das kommt hier einfach nicht vor.
Es gibt keine Antagonisten einfach. Also es gibt schon die bösen Bösewichte, gegen die sich halt Paul stellen muss. Aber so im Film gibt es keinen richtigen Antagonisten mit einer richtigen Motivation. Weil irgendwann geht es halt darum, nur die Fremen auszulöschen, weil die Spice produzieren halt. Ja, behindern. Das ist so der Hauptgrund, warum die angreifen. Nicht mal nur, weil die wissen irgendwie, dass Paul noch lebt. Also das wissen sie ja nicht, aber...
Genau, und deswegen finde ich, plätschert diese Story auch ein bisschen vor sich hin. Einfach weil es nicht wirklich einen Drive gibt, der von außen hier etwas, eine Veränderung bewirken müsste. Und entsprechend verändert sich auch einfach nichts. Und Paul lebt hier sein Leben und seine Mutter Jessica wird zur ehrenvollen Mutter. Cool, gut für sie. Und ja, das war's dann auch so ziemlich.
Der Plot wird eigentlich nur darum rangetrieben, dass Javier Bardem einfach die ganze Zeit immer sagt so, oh, der Paul, das ist unser Messias. Und Paul sagt immer so, nein, ich bin nicht euer Messias. Und dann sagt er Javier Bardem immer wieder so, das sagt nur der Messias. Er ist so auf Erden, dass er das... Genau. Das nur der wahre Messias würde er sagen, dass er kein Messias ist.
Und deswegen hier beginnt aber wieder ein Punkt, den ich dem Film durchaus gutheißen möchte. Also hier beginnt ja diese Geschichte von dem religiösen Fanatismus, der hier jetzt eine ganz, ganz zentrale Rolle eigentlich einnimmt. Und es geht dann wirklich darum, ist Paul der Messias oder ist er es nicht? Und wie sehen das die Fremen? Wie sieht es die eine Gruppe der Fremen, die südlichen, die sehr religiösen, die sagen, er ist es, er wird uns retten? Oder die nördlichen Fremen, zum Beispiel um Pauls Freundin Chani, die dann meinen, er ist nicht der Messias, es gibt keinen Messias und vor allem brauchen wir keinen Messias, denn wir können uns selber quasi befreien.
Ja, ist ja auch so.
Genau, das ist dann aber auch so. Mit dann aber der Folge, und hier natürlich wieder ein klarer Spoiler, dass Paul immer weiter zu dieser Messias-Figur heranwächst und dann irgendwann tatsächlich auch selber behauptet, dass er es ist.
Ja, ich glaube, er wächst nicht heran, er wird mehr dazu gezwungen. Er macht es ja nicht so sehr freiwillig.
Ganz ehrlich, das sehe ich aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist er da so drin in dieser Rolle, dass ich ihm da wirklich eine intrinsische Motivation zusprechen würde. Ich glaube wirklich, der sieht das selber auch jetzt. Der sieht jetzt selber, okay, ich bin das. Und das kam aber genau mit diesem Punkt, an dem er dieses heilige blaue Wasser getrunken hat.
Wurmurin.
Quasi. Bitte?
Wurmurin.
Ja, dieses Wurmwasser. Ja. Genau. Das ist aber auch. An genau dem Punkt hat sich aber auch tatsächlich seine Mutter so gewandelt.
Ja, das ist ja auch quasi, du siehst ja in der Farbe, das ist hochkonzentrierter Spice. Das Spice wird ja von den Würmern ja produziert. Das ist ja wie eine halluzinogene Droge. Und das findest du ja im Sand und das ist ja quasi nur in einer sehr leichten Form. Hier trinkst du ja wirklich nicht mal wenig hochkonzentriert. Das ist ja quasi so, als würdest du Crack trinken. Oder ja.
Kurzum, das ist eine Art Halluzinogen, wie du schon richtig sagst. Was die beiden dann, so meine Interpretation des Ganzen, ich glaube, hier kann man jetzt wirklich viel sagen, einfach dazu bringt, jetzt sich einfach mal komplett umzukrempeln und jetzt von jetzt auf gleich zu sagen, nee, ich sehe es jetzt 100% anders als gerade eben noch, Paul ist der Messias und das ist jetzt die einzige Wahrheit, die man wirklich noch stehen lässt. Was ich auch wieder einen spannenden Move fand, hier kam aber kein Twist, also kein Punkt, der dann gesagt hätte, nee, das hier ist gefährlich, das ist fahrlässig, das ist vor allem auch so dieses White Savior Ding, dass es eben einen Fremden gibt, der die Leute befreit, statt dass sie sich selber befreien. Das wird nicht kritisiert. Das wird einfach so hingenommen und das funktioniert irgendwie auch für alle super. Was ich persönlich wahnsinnig frustrierend fand.
Jetzt, wo du sagst, also sie sagen zwar immer noch, also Chandi sagt es ja ihm selber noch, also Zendaya, dass er ja noch Fremder ist und so und die Leute Angst vor ihm haben oder irgendwie so ungläubig sind. Aber ja, du hast recht. Es wird irgendwie später dann in dieser großen Haupthaushalle da, wo sie im Süden dann sind, nicht einmal angesprochen, so, hey, der ist eigentlich gar nicht unser, das ist Kind Rebe, das ist ein Kind von den Sternen. Und dann sagt er auch so, los, kämpfen wir, wer mich besiegen will, der wird hier der neue Messias oder irgendwie sowas. Und dann stehen sie halt alle auf und er spricht nur zu diesem einen Mann. Irgendeine Geschichte, die ich nicht verstanden habe. Und dann setzt er sich hin und alle anderen setzen sich auch mit hin. Es ist so merkwürdig.
Das habe ich, glaube ich, verstanden. Das war das Spice. Er hat ja in ihm jetzt dieses Spice, was ihm eben so diese Möglichkeit gibt, verschiedene Realitäten zu sehen und die Zukunft auch ein bisschen zu sehen. Und am Ende des Tages einfach ein bisschen mehr zu wissen. Und der kann quasi von außen eben an den Menschen beurteilen, okay, das und das und das ist gerade bei dir der Fall. Das bedeutet halt genauso, dass er einfach diesem Typen da etwas über sich selber erzählt hat. Also der hat dem Typen erzählt, okay, du machst das und das, dir ist das passiert. Und das hat anscheinend alles gestimmt und der Mann ist dann vollkommen vom Glauben abgefallen und meinte, oh mein Gott, du weißt all das, du musst der Messias sein, du musst der eine Wahre sein. Was natürlich vollkommen Bullshit ist, der Typ, also Paul hat einfach nur dieses Wasser getrunken, woran er fast gestorben wäre, sagen wir ganz ehrlich.
Weil es darf ja kein Mann trinken, das können ja nur Frauen trinken, was mir auch nicht erklärt worden ist, wieso Männer das nicht trinken können.
Verstehe ich auch nicht, aber genau, auch wieder also erstmal, diese ganze Prophezeiung von dem Messias ist fake. Das ist keine Geschichte, das wird nicht passieren, das ist genau Propaganda. Das ist mal der erste Punkt. Dann wird ihm diese Rolle aufgezwungen, er krepiert beinahe an diesem blauen Wasser, wird dann aber nur von Zendaya, also Chani, seiner Freundin, gerettet eigentlich. Sie rettet ihn. Sie ist der Grund, dass er überhaupt noch lebt, dass diese Prophezeiung quasi weitergehen kann, so ein Stück weit. Kurzum, es gibt ganz deutliche Zeichen, dass er nicht dieser Messias ist. Und dennoch funktioniert am Ende alles. Und zum Beispiel bringt er ja noch ganz am Ende diesen jungen Harkonnen um.
Ja, aus dem Butler.
Genau. Was dann ja darin resultiert, dass der Imperator sich gezwungen sieht, Paul als neuen Imperator zu machen.
Der auch nicht akzeptiert wird. Wird ja auch deutlich gesagt.
Richtig. Und ich finde aber an diesem Punkt, das ist das Ende des Films, Paul ist der religiöse Messias von den Fremen. Funktioniert super, er ist der neue Imperator von der Welt, dieser Galaxie, ich weiß nicht genau, welche Größenordnung es wirklich annimmt. Und dann frage ich mich wirklich, ja, was ist denn am Ende noch? Was wurde nicht erreicht? Punkt 1. Wer ist der neue Antagonist? Punkt 2. Und warum wird dieser religiöse Fanatismus hier als was Gutes dargestellt, weil ja einfach alles quasi positiv funktioniert? Und das lässt diesen Film und das Ende dieses Films in so einer Leere stehen. Und ich weiß wirklich nicht, was jetzt passieren soll. Deswegen bin ich aber auch sehr gespannt auf den Teil 3.
Wenn er da kommt.
Der ja höchstwahrscheinlich kommt.
Wenn er kommt.
Seien wir ehrlich, bei den Einspielergebnissen.
Ja, aber Dennis Villeneuve muss auch Bock drauf haben. Also kann ja auch nicht dann sagen, so, yo, also, Geld ist zwar da, aber ich wollte nur zwei Teile machen. Reicht auch für mich. Bin ausgebrannt.
Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr unzufrieden, wenn es einfach keinen dritten Teil gäbe. Und wenn man jetzt mit diesem Ergebnis, religiöser Fanatismus ist cool, bringt dich an dein Ziel und der Messias muss von einem anderen Planeten kommen, um deine Leute zu retten. Wenn man mit dieser Message hier aus diesen Filmen rausgeht und einfach diese Dune-Sammlung an Filmen beendet, fände ich sehr, sehr frustrierend.
Hast du überhaupt positive Punkte am Film gehabt, oder?
ich kritisiere gerade sehr viel. Nee.
Ja, du kritisierst gerade sehr viel. Mehr als ich.
Das stimmt. Und ich habe aber auch Hoffnung. Ich habe Hoffnung in Teil 3, dass der eben dieses...
Weißt du, dieser dritte Star Wars
nochmal umwirft. Wie bitte?
wenn du jetzt Hoffnung sagst, so Dune 2 ist Empire Strikes Back. Und dann hast du Hoffnung in den dritten Teil, der New Hope hieß.
A New Hope. Oh Gott. Ja, siehst du, es ist einfach Star Wars.
Ja, ist es.
Nee, ich hab eben Hoffnung, dass dann eben die Konsequenzen kommen. Dass dann die Konsequenzen kommen aus dieser religiösen Geschichte, dass eben der neue Antagonist, meine Hoffnung eben, entweder diese Religion an sich oder ehrvollen Mütter generell werden, die ja diese Prophezeiung vorantreiben.
Ich würde gerne hoffen, dass der Antagonist Timothée Chalamet einfach Paul Atreides wird.
Genau, da war ich auch schon. Und ich dachte mir, was, wenn das jetzt der Punkt ist, an dem einfach unser Protagonist gleichzeitig Antagonist wird. Und das fände ich sehr spannend, weil das wurde in Filmen bisher nicht sehr oft gemacht.
Aber in Star Wars.
Das stimmt leider.
Mit Anakin Skywalker, siehst du? Aua, ja. Da bin ich genau wieder zurück.
Nein, in den neueren Teilen.
Da ist auch ein Planet mit Wüste.
Ja, aber in den neueren Teilen, in den 2000er Teilen. Ja. Also Episode 1, 2 und 3.
Obwohl,
wenn man jetzt die Originalen anguckt, war der Protagonist immer der Protagonist. Also,
wollte ich auch nochmal kurz sagen, weil es ein bisschen spannend.
Stimmt. Ja, deswegen, ich sehe Potenzial im dritten Teil. Ich muss aber auch einfach sagen, dass man sich diesen zweiten Dune wirklich gut geben kann als Popcorn-Blockbuster-Sci-Fi-Epos. Und da kann man, glaube ich, Spaß dran haben. Also die Bilder sind der absolute Wahnsinn, wie auch schon beim ersten Teil. Ich fand die Special Effects diesmal durch die Bank besser. Das war ja ein bisschen Hit and Miss am ersten Teil.
Echt? Die waren ich fand nur diese eine Szene, wo Paul seinen Helm aufging, der war Miss. Ja, alles andere war nicht richtig ja. Hit.
Ich fand teilweise diese Aufnahmen von der Stadt waren etwas komisch.
Echt?
Okay, ja. Egal, ich fand dir es durch die Bank nochmal besser. Ich fand das Acting generell gut. Ich habe diese Liebesbeziehung zwischen Paul und Chani sehr gesehen. Also A, habe ich es in den Personen sehr gesehen.
Echt?
Aber auch, ja. Also in denen habe ich es sehr gesehen. Aber auch die Motivation, dass sie eigentlich beide von vornherein das Beste für die Fremen wollen.
Vielleicht bin ich einfach kein Romantiker und habe die überhaupt nicht erkannt, weil für mich waren es einfach nur zwei Kiddies, die auf der Düne standen. Ich habe kurz noch gefragt, so, ob gleich stimmt, wie Schaller mir sagt, der hasse Sand. Also, kurz drauf gewartet. Ich hab die nicht so schnell erkannt, ne.
Ich fand, da war von vornherein so viel
Liebe.
Ja, romantische Spannung da, ja.
Nee.
Dass ich wirklich gefragt habe, sag mal, küssen die es jetzt auch mal oder geht es nochmal 30 Minuten so weiter?
Nee.
Echt? Okay, nee. Ging mir sehr so. Spannend. Deswegen, ich hab die Beziehung zwischen den zwei Hauptpersonen und diese Liebesgeschichte eigentlich auch gut. Ich fand die gut. Und ich habe die auch definitiv gesehen, auch als ein bisschen was die Story dann wieder vorangetrieben hat, wovon es ja leider gar nicht so viel gab.
Ja.
Das halt schon. Was hat mir noch gefallen? Naja, sonst halt das gesamte Szenenbild, Make-up. Es ist ein wahnsinnig gut produzierter Film.
Das stimmt. Da kann ich auch nichts dagegen sagen, weil ich muss sagen, jede Szene mit den Würmern ist.
Oh ja.
Das knallt so rein. Egal, ob das nur ein Wurm ist oder wie später auch drei Würmer auf einmal. Ich liebe es einfach. Ich liebe dieses Design der Würmer. Ich liebe, wie sie auftreten, diese riesigen Viecher. Es ist so.
Das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und die wirken auch einfach echt.
Und es gibt so.
Es ist keine Chance, dass diese Viecher echt sein könnten, dass das wirklich Lebewesen sein könnten. Aber sie wirken wie Lebewesen.
Ich finde da wirklich, es gibt so viele Szenen, die sind einfach so. Also der Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Wer den daheim auf seinem Handy anschaut, der macht irgendwas in seinem Leben falsch. Aber es gibt so viele Szenen, die einfach so ein Masterpiece auf Cinematics sind. So geile Shots gibt's einfach drin, die so gut aussehen.
Ja.
Ich will gerne ein Artbook haben, einfach von Dune.
Einfach genau.
Wo alles auch.
Genau das.
So gut.
Und dafür lohnt es sich, obwohl die Story viel zu wünschen übrig lässt, meiner Meinung nach, lohnt es sich dennoch reinzugehen.
Dennis Villeneuve hat so ein Händchen dafür, so kleine Momente so gut werden zu lassen. Zum Beispiel diese Szene, wo die Harkonnen auftreten, ganz, ganz am Anfang mit ihrem Kostüm, wo da hinten so Ventilatoren hinten dran sind, die quasi so,
ja,
so Sauerstoff
und so. Diese Wüstenanzüge von denen.
Das würde kein anderer machen.
Anders aussehen.
In dem großen Blockbuster.
Ganz anders aussehen als alles andere.
In dem großen Blockbuster würde das keiner mehr machen und das wäre alles nur noch Effekthascherei. Oder dass dann auch die Fremen dann einfach aus den anderen Soldaten, die einfach nur rumlagen, dann einfach das Wasser raussaugen. Das ist so krass.
Wirklich tolle kleine Punkte, die benutzen, ja. Und das macht den Film dann auch wieder gut und wieder definitiv sehenswert. Also ich möchte wirklich eine Lanze dafür brechen, dass ich habe jetzt ganz lange darüber gesprochen, was mich an der Story stört. Aber das bedeutet nicht, dass das nicht ein guter Film fürs Kino ist. Und ich würde dennoch empfehlen, ihn im Kino anzusehen.
Würde ich auch immer
und
sagen. Beide Teile sind ein Film, den man im Kino hätte sehen müssen.
Ja.
Weil die Bilder sind einfach so gewaltig. Das kannst du nicht auf einem kleinen Endgerät erfassen.
Das stimmt. Es kommt auf jeden Fall nicht rüber. Und ich möchte auch, ich nehme mir auch vor, den Film nochmal zu schauen. Und ich möchte nochmal erleben. Das ist wirklich das Ding. Dune erlebt man. Man schaut ihn nicht, man erlebt ihn. Und gerne das nochmal. Und Punkt 2, ich möchte gucken, ob ich diesen Film nicht ein Stück weit falsch verstanden habe. Und ob nicht an dieser religiösen Vision und diesen fanatischen religiösen Ziel des Messias, an das sich ja Leute wahnsinnig klammern, ob das nicht mehr kritisiert wird, als ich es gerade festgestellt habe.
Ey, ich finde
vielleicht tue ich dem Film gerade Unrecht und der macht da eigentlich mehr dagegen, als ich dachte.
Ey, ich würde dir raten, in Kino 6 bei uns im Cinemax den Film anzuschauen.
Weil, im Cinemax in Magdeburg,
in Magdeburg dazu sagen. Ja. Weil wir haben jetzt so Liegestühle, die du einstellen kannst.
Ja, ich glaube, das ist in allen Kinos mittlerweile.
Das ist so geil, als ich drinnen saß. Du kannst einfach dann so da hinten die Beine hoch machen, kannst dich zurücklehnen bei einem 2,5-stündigen Film, also wo halt auch nur eine halbe Stunde Werbung davor kommt. Ich will mal kurz noch gleich noch über die Trailer noch davor nochmal reden, da waren zwei richtig krasse Sachen dabei. Kannst dich einfach zurücklehnen und die ganze Zeit Füße hoch machen. Hast du noch neben dir noch so ein Brett, wo du dein ganzes Essen draufladen
kannst? Genau, so ein Tisch.
Oh, das war so geil. Mhm.
Das ist
ein Kinoerlebnis.
Das bringt schon mal viel, das stimmt. Leider wurde es dadurch aber auch teurer.
Ja.
Und das finde ich auch wieder ein Stück weit schade. Weil ganz ehrlich, ich persönlich brauche keinen wahnsinnig tollen Sessel im Kino. Ich möchte eigentlich eher, dass das Kino etwas ist, was alle Menschen einfach erleben können. Und wenn jetzt halt ein Film halt 7 oder 15 Euro kostet, ist ein großer Unterschied.
Ja, ich nehme den Punkt auch an, dass Kino besser bezahlbar wird. Aber ich muss sagen, ich krieg's sehr schnell im Rücken. Und für mich waren die Stühle einfach für den 3-stündigen Film einfach so gut. Ich glaube, sonst hätte ich sonst Schmerzen bekommen. Das gebe ich ehrlich zu. Mhm. Aber Kino sollte immer bezahlbar sein. Und
stimmt.
Das Ticket hat bei mir 11 Euro gekostet, was schon sehr viel war.
Ich hab 14 dafür bezahlt.
14?
Ich war mit Freunden unterwegs und also ich persönlich bin jemand, ich sitze tatsächlich ganz gern weiter vorne im Kino.
Ja, ich saß ganz vorne in der Superspaßpreis Preisklasse.
Spaßbremse, genau. Spaßpreisbremse. Demokratisch haben wir entschieden, uns nach hinten zu setzen, wo die Plätze 14 Euro gekostet haben. Und das fand ich schon sehr viel Geld.
Hm.
Ja.
Ja.
Aber gut, ich glaub, über die Bedeutung von Kino und die Bedeutung von günstigen und bezahlbarem Kino, glaube ich, können wir nochmal in einer anderen Folge reden.
Aber das Ticket müsste aber, glaube ich, auch teurer gewesen sein, weil der Film ja krasse Überlänge gehabt hat.
Ja, das wird auch dazu gekommen sein, ja.
Mhm. Ja.
Nee, ich möchte tatsächlich gerne mal wissen oder gerne mal drüber diskutieren, was könntest du dir eigentlich jetzt für einen weiteren Teil vorstellen? Beziehungsweise ist überhaupt dieses Ende von Teil 2 für dich ein valides Ende? Weil für mich, muss ich sagen, ist es das nicht.
Na, für mich ist ja der zweite Teil kein valider Film, weil er zu sehr auflockt. Ich hab's ja vorhin am Anfang gemeint, so, es gibt Figuren, die fehlen halt im zweiten Teil, die halt im ersten Teil halt so viel standhafter gewesen sind. Das ist halt einmal Oscar Isaac als der Vater. Ja. Es ist Stellan Skarsgård, der jetzt hier als Randfigur funktioniert. Es ist auch ein Jason Momoa, der sehr stark fehlt, der noch so ein bisschen noch so den kleinen Witz mit reingebracht hat und nicht so ernsthaft war. Der Film ist sehr, sehr ernst und nimmt sich auch sehr, sehr ernst, der zweite Teil.
Das stimmt.
Vor allem, wenn dann Josh Brolin nochmal auftaucht. Ich weiß nicht, was Josh Brolin im Film wieder zu tun gehabt hat. Ich mochte ihn im ersten Teil, da war er gut. Im zweiten Teil ist er auf einmal da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, wird es da noch einen Twist geben? Der ist jetzt einfach da. Die Harkonnen haben ihn freigelassen. Ich hab's nicht verstanden. Zweiter Teil?
Ich auch nicht.
Will ich auch noch kurz sagen. Es gibt dann später so eine Szene mit Atombomben.
Richtig.
Ich hab mehr Fragen über diese Bomben als über den ganzen Film. Meine erste Frage war erstmal so, sind die schon die ganze Zeit da? Weil es hieß ja, das ist ja von Haus Atreides, die Bomben. Und die sind verloren gegangen. Aber die wirken so drinnen, als wären die schon seit Ewigkeiten da. Ich habe es nicht verstanden. Und warum die auch jetzt auf einmal da sind.
Wie ich es verstehe, sind die auch schon seit Ewigkeiten da, ja.
Aber der Planet hätte den Harkonnen gehört und nicht den Atreides.
Ja, aber nur eine bestimmte Zeit lang. Also die Harkonnen haben, ich habe gerade die Jahreszahl vergessen, wie viele Jahre dort quasi regiert, wenn man so sagen möchte. Oder halt diese ganze Spice-Produktion beaufsichtigt. Aber das eben nicht seit Urzeiten. Davor waren es auch wieder andere. Und ich glaube eben, dass das damals schon die Atreides dort waren.
Aber woher wusste dann Josh Brolin auf einmal? Woher wusste eigentlich Gurney, dass die Bomben dort sind? Woher weiß er das? Wenn die dann schon seit Jahrhunderten dort lagern und jeder denkt, die sind verloren gegangen.
Naja, war er nicht der Anführer des Militärs?
Der Streitkräfte? Aber wenn es hieß, die sind verloren gegangen und keiner weiß, wo die sind, warum weiß er das auf einmal? Also,
na gut, aber wenn es einer wissen sollte, dann schon eher, denke ich.
Ich weiß nicht, ob es auch im Buch so ist, aber ich fand's komisch.
Ja.
Ich fand's komisch, gebe ich ehrlich zu.
Aber ich denke auch, ich glaube, wir können insgesamt eigentlich mal zusammenfassend sagen, dass viel der Kritik, die wir hier gerade anbringen, auf der Story basiert, die ja ganz klar vom Buch vorgeschrieben ist.
Ja, so ein bisschen. Es gibt ja ein paar Unterschiede, zum Beispiel, dass er die Tochter, die Schwester von Paul, weil Rebecca Ferguson ist ja in dem Film schwanger, eigentlich schon geboren wird während des zweiten Teils. Also die wäre eigentlich schon geboren. Und dass Zendaya gar nicht abgehauen wäre am Ende des Films, sondern da geblieben wäre, weil sie weiß, dass Paul diese Ehe nur eingeht, um halt die Fremen zu schützen und so.
Die Ehe, muss man dazu sagen, das ist gerade die Ehe mit der Prinzessin Irulan, das ist die Tochter vom Imperator. Der Imperator hat Paul dann auch versprochen, quasi die Hand seiner Tochter zu bekommen.
Ja.
Gespielt von Florence Pugh, genau.
Die auch einfach nur da war. Und auch wenn ich zur Handlung beigetragen hat.
Die das Ganze ein bisschen moderiert hat. Die war so von außen, hat das so überwacht, beobachtet und moderiert, kommentiert. Was ich ganz, ganz spannend fand, weil es ja auch wieder eine gewisse Machtposition darstellt. Und ich mich frage, inwiefern diese Machtposition noch zur Geltung kommt. Gerade eben, wenn es eine Kombination aus ihr und Paul gibt. Wieder so ein Punkt, bei dem ich eigentlich positiv gestimmt bin, sollte es einen dritten Teil geben. Weil ich glaube, es könnte noch spannend werden.
Nee. Also wenn Denis Villeneuve noch einen dritten Teil noch bringen will, dann bin ich auch sehr gespannt, weil dann wird es sehr um seine Schwester gehen. Ich glaube, im Film wurde sie gespielt von Anna Taylor-Joy.
Ja.
Wenn mich das jetzt nicht irrt. Mhm. Das kann auch spannend werden. Vielleicht auch noch ein bisschen die Beziehung zwischen ihm und Zendaya wieder, also zwischen Timothy und Zendaya. Aber für mich ist der Film jetzt abgeschlossen. Für mich ist Dune auch abgeschlossen für mich. Ich finde den ersten Teil immer noch sehr gut. Er hat jetzt natürlich für mich ein paar, ich glaube, ich habe ihn damals 9 gegeben, jetzt würde ich ihn, glaube ich, ein bisschen weniger wiedergeben. Ich glaube, vielleicht 7, vielleicht noch 8. Aber der erste Teil hat jetzt auch ein bisschen drunter, unter dem zweiten jetzt gelitten, meiner Meinung nach. Für mich ist Dune nach meiner Aussage immer noch unverfilmbar. Das Buch von Frank Herbert, das ist unverfilmbar. Vielleicht einfach auch, weil es nicht mehr unserem Zeitgeist mehr entspricht.
Leider bin ich genau an dem Punkt auch angekommen. Also ich muss sagen, ich fand die Story des zweiten Teils eigentlich nicht so komplex, dass man sie nicht verfilmen könnte. Und die Bilder bekommt Denis Villeneuve ja offensichtlich hin. Das ganze Visuelle, was ja so atemberaubend ist, schafft er ja. Und die sind super. Ich finde, die Story ist aber gar nicht mal so schwierig. Und es ist wirklich eher die Sache, dass ich auch einfach kein großer Fan von dieser Story bin. Ein Stück weit. Und es ist ein bisschen schade, eigentlich das so sagen zu müssen, persönlich. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es unverfilmbar ist. So weit würde ich nicht gehen. Aber ob man diese Story verfilmen müsste, weiß ich halt auch nicht.
Ich habe mal noch eine Frage an dich, die ich gerade wieder vergessen habe.
Sehr gut, das schneiden wir.
Ich habe sie vergessen.
Passt auf, liebe Leute, die gerade zuhören. Hier ist ein Schnitt und wenn es gleich direkt weitergeht, dann ist ein Schnitt.
Ach, hast du wieder vergessen.
Und jetzt geht's weiter. Nein, sorry.
Gott, ich habe meine Frage wirklich vergessen.
Du, wir können hier wirklich schneiden, das war kein Witz.
Aber ich komme nicht mehr auf die Frage mehr drauf.
Schon.
Hast du noch was zu Dune selber noch?
Boah, habe ich selber noch was zu Dune? Ich glaube nicht so richtig, ne?
Ach, ich weiß, ich hab sie wieder. Das ist wieder eingefallen. Denkst du, Dune wird nächstes Jahr, also Dune Part 2, den Oscar für besten Film einheizen? Bekommen?
Oh.
Kriegen?
Weil
ich bin mit meiner Meinung sehr am anderen Ende. Er wird ja sehr hochgelobt von sehr, 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 sehr vielen Kritikern.
Stimmt. Ich, das ist halt immer die Sache. Ich hab halt auch meine Meinung dazu und meiner Meinung nach, ich glaube, das ist mittlerweile klar zu sagen, dürfte er diesen Oscar eigentlich nicht bekommen. Andererseits mal schauen, was noch kommt. Vielleicht wird das auch einfach kein starkes Jahr, filmtechnisch. Wer weiß.
Dachte ich vom letzten Jahr auch und dann sehe ich die Oscar-Kandidaten, denke mir aus, wir werden doch ein sehr starkes Jahr gehabt.
Eigentlich ja. Ich glaube, den besten Film kann er allein wegen der Story nicht einheimsen. Ich glaube aber, dass der Film einige Oscars verdient hat. Ich glaube zum Beispiel, dass die Regie eigentlich extrem gut war.
Na, Dune Part 1 hat ja 6 Oscar bekommen.
Stimmt, der hatte sehr viele. Und natürlich alles Visuelle, sei es Special Effects, sei es
das behauptest jetzt
Set-Design,
du. Das weiß ich jetzt
Kostüme,
nicht.
Make-up, war schon alles wahnsinnig gut. Und so für sich betrachtet erstmal schon. Besser Film? Nee. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich meine, du hast die Frage gestellt, scheinst ja wohl noch etwas dazu zu denken.
Ich glaube es eigentlich auch nicht so sehr. Also bei mir ist es echt ein großes Fragezeichen, weil die Frage ist, welche Filme dieses Jahr noch rauskommen, die Oscar-würdig sind. Ich denke jetzt mal nicht, dass sowas wie Godzilla vs. Kong den Oscar bekommt als bester Film, aber die Frage bleibt ja, was noch dieses Jahr noch kommt. Und dann wird sich das daran auch entscheiden. Meiner Meinung nach natürlich nicht, weil der erste Dune hat ja auch nicht den Oscar bekommen als bester Film, aber Herr der Ringe hat ja auch gezeigt, dass eine Fortsetzung von dem Fantasy-Epos ja auch einige einheimsen kann.
Wobei man jetzt mit die zwei Türme oder die Rückkehr des Königs mit Dune 2 zu vergleichen, finde ich jetzt schwierig.
Aber man kann Herr der Ringe mit Dune vergleichen, finde ich, weil es beides große Eposse sind. Stimmt, anders gefilmt, anders erzählt, ja. Aber es sind beides große Eposse, die beides ja auch über den Krieg reden, der vielleicht auch fanatisch und religiös angehaucht sind.
Nur wird die Story ganz anders behandelt. Und das war eine der großen Stärken von Herr der Ringe. Filme, die ich wirklich liebe. Und ich liebe es, wie viele Ansätze es zu dieser Story gibt, wie viele verschiedene Blickwinkel darauf gezeigt werden, wie die Personen behandelt werden und dass auch immer eine klare Entwicklung gibt und einen klaren Drang, dass die Story sich jetzt weiter bewegt. Vieles hiervon war halt bei Dune 2 jetzt gerade nicht der Fall. Weshalb ich sagen würde, einfach wegen der Story nicht der beste Film.
Hast du noch Filme, auf die du dich dieses Jahr noch freust? Die du auch unbedingt im Kino anschauen willst?
Lustig, dass du sagst. Ich musste gerade dran denken und ich könnte dir keinen Film sagen, bei dem ich weiß, dass er dieses Jahr rauskommt. Also, nee, ich bin wirklich total raus und ich lasse auf mich zukommen. Ich schau mal, was kommt und dann gehe ich auf jeden Fall ins Kino rein, bei vielen Filmen, denke ich. Aber
ich sage dir den besten Film des Jahres, den wird es dieses Jahr aus Deutschland geben, nämlich Chantal im Märchenland, weil der lief vor Dune bei mir in der Trailer-Vorschau.
Ach du.
Nämlich das Fuck You Goethe-Spin-off zu Chantal aus der Filmreihe mit Elias Mbarek.
Ja, genau.
Hast du den auch gesehen?
Den Trailer habe ich schon mal gesehen, ja. Und ich habe mich da auch schon mit Freunden drüber unterhalten. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie Bock drauf.
Echt?
Das sieht so trashig aus, dass ich echt ein bisschen Lust drauf habe.
Oh mein Gott, okay.
Ich glaube, ich gucke mir den an. Mhm. Ich glaube schon.
Nee, ich freue mich noch auf Planet der Affen 4.
Oh, da kommt ein neuer?
Ja, kommt ein neuer, kommen auch Trailer dazu. Der kommt sogar in 2 Monaten. Auf den freue ich mich noch, aber ich habe mich auch auf Dune 2 gefreut. Meine Erwartungen jetzt sind doch niedriger.
Na gut, aber das heißt ja nicht, dass nicht noch ein besserer Film kommen kann. Es könnte einen Dune 3 geben.
Aber ob der besser wird als Dune 2? Oder? Ich glaube erst, wenn es soweit ist. Also Denis Villeneuve kann gerne, also ich finde, dass Denis Villeneuve sehr gute Filme machen kann. Sehr, sehr gute Filme. Wie schon Anfang des Podcasts schon erwähnt. Aber er sollte sich wieder auf, er sollte sich nicht so sehr mehr auf Dune konzentrieren, finde ich. Er sollte wieder mal andere Projekte mal starten. Ich möchte jetzt nicht, dass er die nächsten Jahre nur noch Dune verfilmt.
Glaube ich aber auch nicht. Also ich,
ja, der erste Dune sollte doch schon 2020 rauskommen, dachte ich.
Möglich, ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich so sehr festlegen möchte auf ein Thema. Also was er bisher gemacht hat, war ja so vielseitig und hat ja sehr, sehr viele verschiedene Geschichten aufgegriffen.
Aber er wollte halt immer Dune verfilmen. Er wollte immer Dune verfilmen. Und hat deswegen ja auch, glaube ich, deswegen ja auch Film gelernt. Was?
Das hat er aber auch bisher erreicht.
Ja.
Also er hat ja als Dune verfilmt. Er hat jetzt den ersten Roman hat er verfilmt.
Ja.
Deswegen, also sein Ziel, Dune zu verfilmen, hat er eigentlich jetzt mittlerweile geschafft. Das ist fertig. Ich würde argumentieren, dass es sich vielleicht lohnen könnte, noch was dran zu hängen. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Ding wird. Oder wenn, dann wahrscheinlich nicht mehr mit ihm als Regisseur.
Na, er war ja auch Schreiber und Produzent von Dune Part 2.
Stimmt, ja.
Na, ich lasse mich überraschen. Ehrliche Meinung.
Ich mich auch. Luan, das klingt wie ein Ende für die Folge.
Echt? Tut sie das? Bist du dir ganz sicher? Und das ist dein Bad Spice vollgedröhnter Kopf, der dir diese Geschichte jetzt erzählt?
Du, also ich bin ja kein Podcaster von Hause aus, deswegen weiß ich nicht. Aber ich fand, das war jetzt gerade ein Punkt, der das Ganze mal ein bisschen zusammenfasst und
dann können
die
wir
Klammer
auch
zumacht und hier mal Tschüss sagt.
Dann können wir auch gerne Tschüss sagen, wenn du das willst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über den wohl größten Film der Welt zu reden dieses Jahr.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte, Luan.
Ich dachte, du sagst das so, nein, Chantal, im Märchenland wird der größte Film des Jahres werden, aber okay, danke.
Bitte. Ich bin noch nicht so witzig.
Ich weiß.
Sonst wäre ich in viel cooleren Podcast dabei.
Dann würdest du auch was Richtiges studieren. Okay, dann hören wir uns, also die Zuhörer und ich, uns wieder am Sonntag mit Willi, mit einem neuen bunten Potpourri an Themen, das euch der Kopf wegblasen wird. Dani hören wir irgendwann wieder mal. Oh. Vielleicht auch nie wieder. Wer weiß, ob Dani seine Bachelorarbeit schafft oder dann unter einer Brücke schlafen muss, weil er sie nicht geschafft hat und deswegen kein Geld mehr hat für irgendwas.
So hängt das zusammen.
Who knows? Oh. Ja, du findest dann keinen Job mehr Jetzt. Und ohne den Job wirst du dann unter einer Brücke wohnen, ganz alleine sein und sterben.
Also bisher habe ich mir da gar nicht so viel Druck gemacht, Luan. Danke, jetzt schon.
Bitte, wenn du das Studium dieses Jahr nicht hast, dann hast du horrende Schulden. Okay, dann auf Wiedersehen, euch noch einen schönen Donnerstag und bis zum nächsten Mal.
Schaltet wieder ein.
Was? Schaltet wieder ein. Tschüss.